Also, danke vielmals. Ich freue mich, dass wir da sein dürfen, wollte ich sagen. Und es ist schön, wieder hier zu sein. Und es war schön, zu kommen in den Gottesdienst. Es hat nichts mit meinem Abendessen von gestern zu tun. Die Atmosphäre, hier hereinzukommen, ist schön. Es ist eine Lieblichkeit an diesem Platz. Und diese Lieblichkeit ist letztendlich natürlich nur die Frucht dessen, was wir alle im Herzen tragen. Und es ist Hoffnung, das ist Frieden, das ist Zuversicht, das ist Geduld, den anderen höher zu schätzen als sich selbst und ein Herz für Christus zu haben. Das kreiert eine Atmosphäre des Lebens und der Hoffnung und der Schönheit. Wir feiern Weihnachten schon in relativ kurzer Zeit und es ist immer wieder erstaunlich, dass dieses Ereignis, das ja vor 2000 Jahren in etwa stattgefunden hat, eigentlich immer noch der Grund ist, warum die Welt feiert, warum Familien zusammenkommen, warum Versöhnung geschieht und Hoffnung kommt und neues Leben in Familien kommt. Und die meisten Menschen irgendwie fühlen und erkennen, dass in der Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes liegt, dass es eine besondere, außergewöhnliche Zeit ist. Wir nehmen irgendwie wahr, dass es etwas Bedeutungsvolles in diesem Fest gibt. Etwas, das verborgen ist in dieser Zeit. Etwas, nach dem sich der Mensch aber sehnt und das er erleben möchte und das er spüren möchte. Die Menschen sehnen sich danach, dieses Weihnachtsgefühl zu haben. Sie suchen eigentlich auch nach dem Weihnachtsgefühl. Und die Gesellschaft versucht durch jede Form von Schmuck und von Dekorationen, das irgendwie hervorzurufen, dass wir ein Weihnachtsgefühl erleben. Das echte Weihnachtsgefühl aber ist in Wahrheit wirklicher Frieden im Herzen, innere Freude und Ruhe. Ein Gefühl, das nicht durch Äußerlichkeiten entstehen kann, sondern das etwas bewirkt in uns, wenn es angekommen ist, wenn es beginnt in unserem Leben Wahrheit zu werden. Dieses Gefühl am Ende ist letztendlich nur die Wirkung oder die Auswirkung davon, dass wir verstehen, was Weihnachten bedeutet, warum es Weihnachten gibt, die Schönheit von Weihnachten, die Einzigartigkeit von Weihnachten, das Resultat von Weihnachten, damit wir es erleben, ist im Ursprung von Weihnachten zu finden, in der Absicht von Weihnachten zu finden und letztendlich dann auch in dem Geschenk Gottes, das er uns zu Weihnachten gegeben hat, zu finden, nämlich in Jesus Christus. Wenn wir Weihnachten ohne Jesus feiern, dann ist es ein Fest, das ohne Beziehung ist zur himmlischen Herkunft. Von diesem Anlass. Und irgendwie ist es so, dass wenn wir uns als Erwachsene an Weihnachten erinnern, dann erinnern wir uns an das Gefühl, das wir hatten als Kinder. Wir wussten, dass als Kinder, dass dieses Fest etwas Besonderes ist. Wir sehnen uns heute nach genau dieser Empfindung, die Weihnachten damals in unserem Leben ausgelöst hat. Als Kinder haben wir Weihnachten kindlich gefeiert, unreligiös gefeiert, echt gefeiert. Als Kinder war es uns klar, dass dieses Fest einen ganz besonderen Inhalt hat und es war uns auch klar, dass dieses Fest eine ganz besondere Herkunft hat. Wir haben eine Bewunderung für dieses Fest gehabt. Wir glaubten an dieses Fest und wir wussten als Kinder, dass dieses Fest und der Anlass dieses Festes etwas Größeres als Ursprung hat, als es auf dieser Welt gibt, als Menschen machen können. Als Kinder war es uns klar, dass dieses Fest von außerhalb dieser Welt kommt. Dass es von oben kommt, von ganz oben, von Gott selbst gegeben ist. Warum ist es für Kinder so besonders, dieses Weihnachtsfest? Letztendlich darum, weil der Sohn Gottes als Kind auf dieser Welt geboren wird. Nicht wie ein Kind, aber als Kind wird er geboren auf dieser Welt. Es ist einzigartig. Es ist etwas Besonderes geschehen bei der Geburt von Jesus. Und trotzdem, obwohl es einzigartig war in der Geschichte, so herausragend und so besonders gewesen ist, hat der Großteil der Menschen nicht mitbekommen, was geschehen ist in dieser Zeit, so wie es heute noch ist. Als Baby kommt der Schöpfer dieser Welt auf diese Welt. Der Schöpfer. Was das bedeutet, können wir lesen im Kolosser 1 von Vers 15 bis 16. Er, also der geboren ist, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Denn er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Der ist geboren als Baby. Nicht als Herrscher ist er plötzlich dagestanden auf dieser Welt. Oder als König. Er kommt als Baby. Schutzbedürftig. Hilflos. Bedürftig nach all dem, was ein Baby braucht von seinen Eltern. Er ist bereit, als Mensch auf diese Welt zu kommen und durch alle Umstände, durch die wir als Menschen gehen können, durchzugehen, damit er Mitgefühl haben kann mit jeder einzelnen Situation in unserem Leben, die uns begegnet. Das war der Grund, warum Aaron der erste hohe Priester war und nicht Mose. Weil Mose ist im Königshaus aufgewachsen, beim Pharao. Er kannte Luxus und er wusste, was es bedeutet, wie ein König behandelt zu werden. Aaron hingegen war ein Sklave. Er ging durch alles hindurch, durch jeden Schmerz, durch jede Qual, durch jeden Umstand, den man erleben kann. Als Baby kommt er auf diese Welt. Im Jesaja 9 von Vers 5 bis 6 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ein Kind ist uns gegeben, ist geboren, aber ein Sohn ist uns gegeben. Als Sohn war Christus immer schon der Sohn Gottes. Als Sohn konnte er nicht erst geboren werden, Sohn war er schon immer. Aber als Kind ist er auf diese Welt gekommen und als Kind ist er uns als Sohn Gottes gegeben worden. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Wir feiern es alle als das Fest der Liebe. Jeden, den man draußen interviewt auf der Straße, wird einem sagen, es ist das Fest der Liebe. Es ist das Fest der Liebe. Es ist das Fest der ersten Liebe, der bedingungslosen Liebe. Es ist das Fest der Liebe, wie Gott uns liebt als Menschen. Dass Gott bereit gewesen ist, alles zu geben für uns, das er am meisten liebt, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Es ist das Fest der ersten Liebe. Wenn wir in die Krippe blicken, dann sehen wir die Liebe Gottes für uns. Die erste Liebe ist nicht unsere Liebe für Gott, die erste Liebe ist die Liebe Gottes für uns. Die erste Liebe ist die Liebe, die sich nie verändert. Die erste Liebe ist, die immer konstant gleich ist für uns, die uns an jedem Tag, in jedem Augenblick, in jeder Sekunde, in jedem Umstand, egal was passiert ist in unserem Leben, gleich liebt als zuvor. Die erste Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Sie ist eine Liebe, die sich voll und ganz für uns hingegeben hat und die uns niemals weniger lieben wird, als sie uns lieben kann. Es ist das Fest der Liebe. 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe. Das ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das ist das Fest der Liebe. Dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er uns seinen Sohn, das Liebste, das er hat, den Darling of Heaven, für uns gegeben hat. Damit wir in ihm errettet werden. Weihnachten ist nicht dann, wenn es am Heiligen Abend schneit. Weihnachten ist auch nicht dann, wenn wir denken, diese Beleuchtung in diesem Jahr in der Innenstadt ist außergewöhnlich, so schön war sie noch nie. Weihnachten ist dann, wenn eine Bewunderung in unserem Leben für dieses Fest entsteht, wenn wir für die Einzigartigkeit von diesem Fest aufwachsen. Weihnachten ist auch kein Märchen, auch wenn es Gott zu Weihnachten sehr viele Märchensendungen im Fernsehen gibt. Weihnachten ist das Fest der Geburt des Heilands dieser Welt. Auch wenn viele das als Märchen betrachten oder glauben, es hat gar nie stattgefunden. Auch wenn viele denken, das ist einfach nur ein Drehbuch aus Hollywood oder ein netter Zeichentrickfilm. Selbst wenn man sich sowas ausdenken könnte, braucht man schon einen göttlichen Funken dafür. Ansonsten ist die Geschichte zu fantastisch. Solange nur gutes Essen oder feiner Wein für uns der Inhalt von Weihnachten ist, dann ist zwar der Bauch voll, aber das Herz wird weiterhin leer bleiben. Das Herz des Menschen ist am Ende für etwas gemacht, das größer ist als alles, das es auf dieser Welt gibt. Das Herz des Menschen ist gemacht für Gott. Ist gemacht dafür, dass Gott es beschenkt. Erst ein Herz, in dem Christus Jesus zur Geburt gekommen ist, ist ein Herz, das erfüllt ist. Ist ein Herz, das eine Bestimmung wahrgenommen hat. Ist ein Herz, in dem die Kraft Gottes lebt. Ist ein Herz, in dem die Hoffnung Gottes lebt. Ist ein Herz, das weiß, wo es herkommt und wo es hingehen wird. Gott drängt uns nicht in diese Beziehung mit Jesus Christus hinein. Er kommt als Baby auf diese Welt in einem Stall. Er kommt nicht als Herrscher, als Mächtiger, als jemand, von dem wir so mit Druck überwältigt werden, dass wir gar nicht anders können, als wie Ja zu ihm zu sagen. Sondern er drängt sich nicht auf. Er kommt unscheinbar in eine Situation in unser Leben hinein, wo er präsent ist, entdeckt werden kann, gefunden werden kann und von uns angenommen werden kann. Und wenn wir ihn als Kind, wenn wir ihn so wie ein Baby annehmen, wenn wir ihn so in dieser Besonderheit annehmen, dann werden wir ihn auch besonders behandeln und wir werden ihn besonders achten in unserem Leben und wir werden diese Besonderheit, wie er geworden ist in unserem Leben, versorgen und beschützen und zum Wachsen bringen. Als Kind kommt er auf diese Welt. So heißt es in Matthäus 1, Vers 21, als der Engel mit Josef sprach. Und Josef war sich nicht sicher, wo dieses Kind, mit dem Maria schwanger ist, herkommt. Er wusste nur eines, sie ist schwanger und er war nicht daran beteiligt. Und darum wollte er sie entlassen aus dem Eheversprechen, aus der Verlobung. Und wir lesen, dass Josef ein redlicher Mann gewesen ist. Das bedeutet nichts anderes, als wie, dass er sich hingesetzt hat, die Situation angesehen hat, darüber nachgedacht hat, wie kann dieses Kind in die Maria gekommen sein? Und er hat es mit den besten Absichten bedacht. Und es ist im Grunde genommen heute noch dieselbe Frage, die die Menschen beschäftigt, die damals den Josef beschäftigt hat. Der Larry King, ein Talkmaster aus Amerika, der mittlerweile gestorben ist, ist einmal gefragt worden, wenn er einladen könnte, wen er einladen kann als Talkgast, wen würde er denn einladen? Und er sagte, ich würde Jesus Christus einladen. Und meine erste Frage an ihn wäre, bist du von einer Jungfrau geboren? Denn wenn er auf diese Frage mit Ja antwortet, dann erklärt es die gesamte Geschichte der Menschheit. Und der Josef war sich sicher, von ihm ist es nicht. Aber er hatte redliche Gedanken. Er hat Gedanken gehabt, kann etwas sein, was ich nicht verstehe, das aber trotzdem zum Positiven für die Maria ist. Und genau das war der Grund, warum seine Herzenshaltung richtig gewesen ist, dass ihm der Engel erschienen ist und zu ihm sagte, nimm sie zu dir. Es passt alles, Josef. Und sie wird einen Sohn gebären, sagte, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Womit beginnt das Matthäus-Evangelium? Mit der Bezeichnung, dass Christus der Retter kommt und sein Name wird Immanuel sein, was bedeutet Gott mit uns. Und wie endet das Matthäus-Evangelium? Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch. Gott ist bei uns. Der Erzengel Gabriel hat es der Maria offenbart. Er wird Retter sein. Er wird ein Retter sein. Die Maria sagte, wie wird es geschehen? Nicht, wie kann ich wissen, dass es wirklich geschehen wird, so wie der Zacharias, sondern wie wird es geschehen? Sie hat angenommen, was ihr der Engel sagte. Wie wird es geschehen, da ich doch von nicht verheiratet bin? Wie wird es geschehen? Und dann sagte sie zum Engel, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Wort. Die Kraft für die Erfüllung einer Verheißung Gottes, und das wusste die Maria, liegt nicht in ihr, liegt im Wort der Verheißung, liegt in Gott, liegt in dem Absender der Verheißung. Er hat die Kraft und ich bin nur der Diener, sagt sie. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach dem, wie Gott es möchte. Sein Name ist Retter. Retter, Jesus bedeutet Retter. Der Name von Jesus ist das, wer er ist, ein Retter. Er rettet zu jedem Augenblick, in jeder Sekunde. Er rettet uns nicht nur einmal, er rettet uns jeden Tag, in jedem Augenblick, zu jedem Moment. Er ist immer unser Retter. Und zu den Engeln hat es geheißen, große Freude tun wir euch kund. Zu den Hirten, große Freude vom Engel, große Freude. Euch ist heute der Retter geboren. Das sind drei Aussagen. Heute ist er gekommen. Der Retter ist geboren und zu Maria und zum Josef heißt, der euch von euren Sünden retten wird. Wie funktioniert das alles? Wie kann uns Jesus von unseren Sünden retten? Wie kann Jesus Christus Immanuel sein, Gott mit uns? Es war schon 700 Jahre, bevor das Ereignis stattgefunden hat, im Jesaja die Verheißung darüber, dass der Christus kommen wird. Siehe, heißt im Jesaja 7, Vers 14, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Die Jungfrau wird schwanger werden. Das ist die Erfüllung der ersten Verheißung, die es gegeben hat, nachdem im Garten Eden der Sündenfall passiert ist, wo Gott sagte, du wirst ihm du wirst ihm die Ferse zertreten und er wird dir den Kopf zermalmen. Ihr Same wird dir den Kopf zermalmen. Ihr Samen. Eine Frau hat keinen Samen. Aber ihr Samen war damals schon die Ankündigung der Jungfrauengeburt, dass es passieren wird. Und jetzt hier wieder ist die Verheißung, dass die Jungfrau schwanger werden wird und der Name dessen, der geboren wird, ist Immanuel. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott ist mit seiner Kraft mit uns. Und er rettet sein Volk von den Sünden. Von den geheimen Sünden, von den vollbrachten Sünden, von den offenkundigen Sünden, von den Sünden der Lippen, von den Sünden im Herzen, von den Übertretungssünden, von den Unterlassungssünden, von jeder Form von Sünde, von der Schuld, die mit der Sünde kommt, von der Verdammnis, die mit der Sünde kommt, von dem Gericht, die mit der Sünde kommt, von der Angst, die mit der Sünde kommt, von der Hoffnungslosigkeit, die mit der Sünde kommt. Davon rettet uns Jesus. Dafür ist Christus Jesus gekommen auf diese Welt, um uns von dem zu retten, was uns quält und was uns hoffnungslos macht. In dem Augenblick, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dass Gott für uns ist, dass Gott mit uns ist, dann verlieren wir die Qualität des Lebens. Dann haben wir kein Leben mehr. Jemand, der ein schlechtes Gewissen hat, jemand, der gequält ist in seinem Gewissen, jemand, der hoffnungslos geworden ist dadurch in seinem Gewissen, der hat kein Leben mehr. Für den gibt es doch keine bessere Weihnachtsbotschaft und keine fröhlichere Botschaft als die, dass sein Gewissen gereinigt worden ist durch das Werk von Jesus Christus am Kreuz. Zu wissen, dass Jesus Christus an meiner Stelle zum Schuldopfer geworden ist am Kreuz. All die Verdammnis, all die Schuld, all das Gericht von dem, was ich falsch gemacht habe, auf sich genommen hat. Er rettet sein Volk von der Sünde. Bedeutet das, dass er uns davor gerettet hat, nicht mehr zu sündigen? Wenn das die gute Botschaft gewesen sein sollte, dann wäre es keine gute Botschaft für uns, weil wir alle, nachdem wir errettet worden sind, immer noch sündigen. Selbst wenn es nur im Herzen ist, in den Gedanken ist. Wir alle werden noch versucht zu sündigen. Sollen wir sündigen? Nein, natürlich nicht. Möchten wir sündigen? Nein. Passiert's? Kann sich jeder selbst beantworten. Und das vernichtet Hoffnung in unserem Leben. Wir haben heute gehört von der Liebe, die wir haben sollen zueinander. Die Liebe ist die Frucht, das Ergebnis aus unserem Glauben und aus unserer Hoffnung. Wenn ich glaube, dass Christus Jesus mich errettet hat vor der Verdammnis der Sünde, wenn ich glaube, dass Gott mir vergeben hat, wenn ich glaube, dass Christus Jesus am Kreuz für all meine Sünden bezahlt hat, wenn ich das glaube, dann habe ich Hoffnung im Leben, dass Gott immer noch für mich ist, auch dann, wenn etwas schiefgegangen ist in meinem Leben. Wenn ich die Hoffnung habe, dass Gott für mich ist, dann habe ich auch die Liebe, den anderen zu ermutigen und zu sagen, komm, der Herr ist mit uns, der Herr wird uns Kraft geben und neue Hoffnung geben und neuen Weg geben, und er hat uns nicht aufgegeben und uns nicht verlassen. Verdammnis und Selbstverdammnis, Anklage, diese Dinge zerstören Leben, zerstören Familien, zerstört Hoffnung. Das war doch das Erste, was passiert ist im Paradies oder im Garten Eden. Die Frau, die du mir gegeben hast, Selbstverdammnis ist ein Killer. Die einzige Möglichkeit, um von Selbstverdammnis befreit zu werden, das ist eine Sache in unserem Geist, Verdammnis passiert in unserem Geist, ist, dass wir die Vergebung von Christus annehmen, das Blut von Jesus in unser Gewissen kommt. Wenn unser Gewissen gereinigt ist durch das Blut von Jesus, dann kommt Frieden in unser Gewissen. Und die Frucht aus Frieden in unserem Gewissen ist Freude im Herzen. Lebensfreude, Zuversicht, Hoffnung. Und sein Name wird Immanuel sein. Was bedeutet Gott mit uns? Was bedeutet es, dass Gott mit uns ist? Es gibt kein besseres Zeugnis dafür, als wie die Geschichte vom Josef, der verkauft worden ist von seinen Brüdern in die Sklaverei. Hinabgebracht worden ist nach Ägypten, dort verkauft worden ist am Sklavenmarkt, ohne Freiheit, keinen Besitz mehr, nackt, keine Zukunft, die er selbst gestalten konnte, keinen Vater, keine Geschwister, er hatte nichts mehr, er hatte alles verloren. Er war eine Ware, dort am Sklavenmarkt. Und trotzdem hat sich sein Leben verändert. Warum? Lesen wir die Geschichte im 1. Mose. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste, der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Vers 2. Der Herr aber war mit Josef. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Als Sklave, das bedeutet für alles, was er verloren hat. Aber der Herr war mit ihm, was nichts anderes bedeutet, wie dass die Gunst Gottes in unserem Leben ist. Unabhängig von dem Zustand, in dem wir gerade uns befinden. Der Herr ist mit ihm. Ja, hat es irgendeine Auswirkung gehabt in seinem Leben, dass der Herr mit ihm gewesen ist? Natürlich hat es die Auswirkung gehabt, nämlich, dass alles, was er tat, ihm gelungen ist. Sogar so sehr, dass ein ägyptischer Wächter, ein ägyptischer Sklavenherr, einer aus der Welt, gemerkt hat, dass der Herr mit ihm sein muss. So gesegnet war Josef, weil der Herr mit ihm gewesen ist. Wenn der Herr mit uns ist, dann bedeutet es, dass wir die Gunst Gottes auf unserem Leben haben. Gott, er heißt Immanuel, Gott mit uns, er geht mit uns. Das heißt, der Segen liegt nicht an einem Ort, der Segen liegt auf uns. Dort, wo wir hingehen, geht der Segen Gottes hin, weil er mit uns ist. Wenn er uns die Sünde noch zurechnen würde, könnte er nicht mit uns sein, weil Gott ein heiliger Gott ist. Aber Gott sieht die Sünde aus unserem Leben auf Christus Jesus bezahlt. Darum kann er mit uns sein. Und darum wird er uns niemals aufgeben. Darum wird er uns niemals zurücklassen. Darum ist er immer unser Held, der für uns ist. Das hat doch nicht... Bestes Beispiel ist der Petrus, der Jesus sein Boot zur Verfügung gestellt hat. Und als Danke dafür sagt Petrus zu ihm, fahr hinaus und werf die Netze aus. Und er wirft sie aus. Es war nichts anderes als die Aufforderung, Petrus, fahr hinaus, ich möchte dich segnen. Und er fährt hinaus und er wirft die Netze aus und er zieht das Netz hoch und es war so voller Fische, dass es dabei war zu zerreißen. Er war so gesegnet, wie er noch nie in seinem Leben gesegnet war. Und als er diesen Segen sah, ist er auf seine Knie gefallen und hat gesagt, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und als Antwort sagt Jesus zu ihm, fürchte dich nicht, Petrus. Ja, wovor soll er sich nicht fürchten? Vor dem Wasser, vor den Fischen, vor dem Netz. Fürchte dich nicht, Petrus, vor dem, was du gerade gesagt hast. Geh weg von mir, ich werde nie wieder weggehen von dir. Ich werde dich nie wieder verlassen. Ich werde dich nie wieder aufgeben. Ich werde nie wieder dir den Rücken zukehren. Ich werde immer bei dir sein. Immer, Petrus. Egal, was kommen wird. Immanuel, der Herr ist mit uns. Er gibt uns nicht auf, er lässt uns nicht im Stich. Was sagt Jesus zu der Frau, die im Ehebruch ertappt worden ist zum Schluss? Wo sind die, die dich verdammen? Und sie schaut auf und sagt, niemand ist da. Und Jesus sagt, auch ich verdamme dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Die Kraft nicht mehr zu sündigen, liegt darin, dass Gott uns nicht verdammt für die Sünde, die passiert ist. Jesus sagt nicht, geh hin und sündige nicht mehr und ich verdamme dich nicht mehr. Er sagt, auch ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Die Kraft, nicht mehr zu sündigen, ist zu wissen, dass uns das Blut von Christus Jesus reingewaschen hat. Dass Gott mit uns ist, dass er uns nicht aufgibt, dass er uns nie im Stich lassen wird, dass er immer auf unserer Seite steht, dass er immer mit uns ist und für uns ist. Johannes 10, Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Wir sind in der Hand von Jesus. Und die Hand des Vaters ist obendrauf. Und da dazwischen sind wir. Niemand kann uns aus diesem Schutz, aus dieser Burg rauben. Niemand. Auch wir selbst nicht. Was erlebten die Hirten zum Abschluss? Wir wissen, im Lukas 2, Vers 8 heißt es, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Der Abend begann wahrscheinlich wie jeder Abend für die Hirten. Ihr Tagwerk war getan, der Tag ging zu Ende, es wurde finster. Sie waren im Lager, am Lagerfeuer. Hirten und Schafe ruhten, als das Unerwartete geschah. Der Engel des Herrn stand über ihnen und er verkündigte ihnen diese Botschaft. Warum nur kommt der Engel des Herrn zu Hirten, zu einfachen Hirten, vielleicht waren sie noch Teenager. zu einfachen Hirten. Warum kommt der Engel nicht in den Palast zu den Königen, zu den Hochedlen, zu denen, die das Sagen haben in dieser Gegend? Aber er kommt nicht zu den berühmten Persönlichkeiten, sondern der Engel des Herrn geht zu einfachen Hirten. Der Engel, zu diesem Engel, nachdem er die Botschaft verkündet hat, gesellen sich die Herrscher des Himmels dazu und sie jubeln und sie feiern. Die Engel des Himmels jubeln und feiern, weil Gott im Himmel seinen Fuß auf diese Welt gesetzt hat, in diese Welt geboren worden ist. Wir können nirgends lesen, dass die Engel des Himmels gefeiert haben, als der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Aber hier feiern sie, weil Gott auf die Erde gekommen ist. Im Original heißt es, on earth peace to man, on whom his favor rests. Frieden für die Menschen auf dieser Welt, auf denen die Gunst Gottes, die Güte Gottes ruht. Es hat Gott wohlgefallen. Es hat Gott wohlgefallen, sagt der Engel, uns den Retter zu geben. Und es war Hirten. Warum? Weil das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnehmen wird, geboren worden ist. Sie waren in Aufregung, die Hirten, natürlich, weil sie etwas erlebt haben, was zuvor noch nie in ihrem Leben passiert ist. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht, sondern es ist eine große Freude. Euch Menschen. Der Retter ist nicht für Engel gekommen, sondern für uns Menschen. Nur der Mensch ist errettet worden von Christus. Nur der Mensch brauchte diesen Retter in Christus Jesus. Darum kann auch nur der Mensch das Evangelium weitererzählen und nicht der Engel. In der Stadt Davids, im Brothaus, Bethlehem ist es, Brothaus bedeutet es, der Retter ist geboren, nicht der Richter. Der Retter ist geboren. Das erste Kommen von Christus Jesus war als Retter zu kommen. Das zweite Kommen von Christus Jesus wird als Richter sein. Aber das erste Kommen war, dass er als Retter gekommen ist. Und der Engel sagt zu ihnen, und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Ein Zeichen, dass ein Kind in einem Futtertrog liegt, eingewickelt. Wahrscheinlich war das ein Futtertrog aus Stein gehauen. Dort lag Jesus, eingewickelt. Letztendlich genau das gleiche Bild, das wir zum Schluss von seinem Dienst sehen. Er liegt auf einem Steinboden nach seiner Kreuzigung für kurze Zeit, eingewickelt in Tücher. Der Futtertrog gehörte nicht ihm, das Grab gehörte nicht ihm. Er kam mit nichts und er ging von dieser Welt. Die Frage ist, was machen die Hirten mit dieser Botschaft? Was machen sie, als sie diese Botschaft gehört haben, dass das, was sie finden sollen, da und dort zu finden ist? Die Hirten haben diese Botschaft aufmerksam gehört, natürlich. Das waren ja schon die Umstände alleine, die dafür gesorgt haben. Sie gingen los und haben nachgesehen, ob es sich tatsächlich so verhält, was sie eben gehört haben. Stellen wir uns einmal vor, es sind jetzt 40, 50, 60 Jahre vergangen, einer dieser Hirten lebt noch und er sitzt am Feuer mit seinem Enkel und er erzählt ihm diese Geschichte. Er sagt, weißt du, was mir damals geschehen ist? Ich möchte dir diese Geschichte erzählen, wie dieser Engel gekommen ist und uns umstrahlt hat, wie die himmlischen Heersagen gestungen haben, wie dieses Licht, diese Schönheit, dieser Frieden da gewesen ist. Und er erzählt ihm alles haargenau. Und dann sagt dieser Enkelsohn zu diesem Hirten und sagt, und Opa, war es so, wie der Engel euch beschrieben hat? Seid ihr losgegangen? Habt ihr versucht herauszufinden, ob es sich wirklich so verhält, was der Engel gesagt hat? Was wäre gewesen, wenn der Engel, der Hirte sagen würde, nein, wir sind nicht gegangen. Wir sind sitzen geblieben. Wir haben uns über das unterhalten, was wir gehört haben, ob das technisch überhaupt möglich ist, ob das rational ist, was wir erlebt haben, ob das überhaupt sein kann, dass wir es erlebt haben, was wir erlebt haben. Wir sind nicht gegangen. Wie gut, dass sie doch gegangen sind. Aber das ist genau die Herausforderung an uns Menschen, wenn wir diese Geschichte hören. Machen wir uns auf den Weg und prüfen wir nach, ob es so gewesen ist, oder schieben wir es beiseite und sagen, das ist nicht so bedeutungsvoll. Ich bleibe lieber da sitzen, wo ich bin. Woher wussten sie denn überhaupt, wo sie suchen müssen. Dort gab es sehr viele Schafställe mit Futtertrögen. Woher wussten sie, wo sie diesen Jesus finden würden? Wir können ja nichts davon lesen, dass sie ihre Wegbeschreibung mitbekommen haben. Im Jesaja 7, Vers 14 wird die Geburt von Jesus vorhergesagt. In Micha 5, Vers 2 wird der Ort vorhergesagt, in Bethlehem Ephrata. Das heißt, das hilft uns schon ein bisschen, das Ganze zu koordinieren, wo alles stattgefunden hat. Es gibt einen jüdischen Historiker, sein Name ist Alfred Edersheim. Und Alfred Edersheim, dieser Historiker, hat ein Buch geschrieben, das heißt The Life and the Times of Jesus, the Messiah. Das Leben und die Zeit von Jesus Christus, dem Messias. Und er beschreibt in diesem Buch, dass es dort in dieser Gegend einen Ort gegeben hat, der heißt Migdal Eder. Und Migdal Eder war ein ganz besonderer Schafstall. Nämlich dort in Migdal Eder sind genau die Schafe aufgezogen worden, die später als Opferlamm im Tempel verwendet werden sollten. Und immer dann, wenn ein Mutterschaf bereit war, ihr Schaflämmchen zu bekommen, haben die Hirten dieses Mutterlamm genommen und es von der Weide in den Stall geführt. Dort ist das Lämmchen zur Welt gekommen, und um sicherzustellen, dass diesem Lamm kein Schaden, keine Wunde, nichts zugefügt wird, wurde das Lamm von den Hirten eingewickelt in Tücher und ist dann in den Futtertrog gelegt worden. Weil ein Opferlamm makellos, tadellos sein musste. Und darum kann man davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich die Hirten, denen der Engel erschienen ist, die Hirten waren, die dort in diesem Schafstall in Migdal Eder beschäftigt gewesen sind mit der Obhut der Schafe. Darum wussten sie, wo sie hingehen mussten, um die Verheißung, dieses Zeichen sehen zu können. Und sie gingen rein in diesen Stall, an diesen einfachen Ort, der ihnen bekannt gewesen ist. Sie blickten in die Einfachheit von diesem Stall, von diesem Ort, und sie dachten sich vielleicht um Himmels Willen, wie kann so viel Himmel an einem so kleinen Ort präsent sein? Wie ist es möglich, dass der Retter der Welt in einem Schafstall zur Welt kommt? Alles, was diese Engel bisher gesehen haben, die ganzen Opferlämmer, die jemals geopfert worden sind im Tempel, die sie bei der Geburt betreut haben, all das war nur ein Schatten dessen, was sie jetzt gesehen haben. Sie haben jetzt das Original gesehen. Sie haben jetzt das Lamm Gottes gesehen, das hingegeben werden wird für unsere Sünden. Und sie waren begeistert, sie waren beeindruckt. Und es hat sie nicht gestört, dass dieses Kind in dieser Armut, in dieser Einfachheit auf die Welt gekommen ist. Es hat sie nicht gestört, dass es ein Stall gewesen ist, dass Gott keine Bedingungen gestellt hat. Der Christus Jesus war das einzige Kind, das sich selbst entscheiden konnte, an welchem Platz es auf dieser Welt zur Welt kommen wollte. Jesus Christus war das einzige Kind, das geboren worden ist, um zu sterben für uns. Und sie sahen all das mit ihren Augen und sie waren beeindruckt. Sie haben gesehen, dass Gott sich nicht schämt für die Einfachheit des Stalles. Genauso wie der Paulus sagt, und ich schäme mich nicht für die Einfachheit des Evangeliums, aber es ist die Kraft Gottes zum Heil, zum Soso, zur Wiederherstellung, zum Ganzwerden. Und sie waren beeindruckt und sie waren begeistert. Und der Grund, warum sie dort gewesen sind, ist, weil sie in Bethlehem keinen Platz gefunden haben in der Herberge. Was war diese Herberge? Was gibt es für Geschichte rund um diese Herberge? Diese Herberge, sie gingen beide, Josef und Maria, gingen nach Bethlehem, weil sie von dort abgestammt sind. Genauso wie David von dort abgestammt ist, von Bethlehem. Bethlehem heißt Brothaus. Jesus war im Futtertrog. Das heißt, wir müssen seine Liebe essen. Wir müssen das essen, was er für uns geworden ist. Wir müssen das essen, wer wir in Christus, in Gott sind. in Christus Jesus geworden sind. Und dort, sie kamen an in Bethlehem und sie suchten einen Platz. Da heißt es im Lukas, und damit schließe ich ab, 2, 6 bis 7. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Bestimmter Artikel, in der Herberge war kein Raum für sie. Für andere vielleicht schon, für sie aber nicht. In unserem Leben ist oft für vieles Platz und Raum, aber nicht für ihn. Für ihn nicht. Für ihn ist die Zeit nicht verfügbar. Für andere schon. Aber die Herberge, was ist die Geschichte rund um diese Herberge? Diese Herberge ist ein ganz besonderer Platz. Diese Herberge hat etwas zu tun mit dem König David. David kommt aus Bethlehem. Der Vater von David war Isai. Isai war der Sohn von Obed. Obed war der Sohn von Ruth und Boas. Das können wir lesen in der Geschichte von Ruth. Ruth war eine Ausgeschlossene aus der Gemeinschaft Gottes. Sie war ausgeschlossen. Bis in die 10. Generation durfte sie nicht als Moabiterin, sie durfte nicht in die Gemeinschaft Gottes kommen. Sie war ausgeschlossen und trotzdem kommt sie in den Stammbaum von Jesus. Und als David später dann König gewesen ist, musste er fliehen eines Tages, weil sein Sohn Absalom ihn verfolgt hat, ihn töten wollte, den Platz am Thron einnehmen wollte. Und auf dieser Flucht von David gab es einen Mann, der ihm geholfen und unterstützt hat, und sein Name war Barzillai. Später dann, als Absalom nicht mehr im Palast gewesen ist und als der David wieder zurückgekommen ist und wieder König gewesen ist, wollte er sich bei Barzillai bedanken. Und er ließ ihn holen. Und im 2. Samuel 19 heißt es, und warum will der König mir diese große Vergeltung erweisen, sagt Barzillai. Lass doch deinen Knecht zurückkehren, dass ich in meiner Stadt sterbe. Er war alt zu dieser Zeit. Mein Grab, beim Grab meines Vaters und meiner Mutter, aber siehe, hier ist denn dein Knecht Kimham. Das heißt, Barzillai hatte einen Sohn und dessen Name war Kimham. Und Barzillai sagte, ich bin alt, ich kann mit den Segnungen, die mir der König geben möchte, nichts mehr anfangen, aber ich bitte dich, König, segne an meiner Stelle meinen Sohn und beschenke ihn. Und David hat ihn beschenkt, und zwar mit seinem Elternhaus. Mit dem Elternhaus, was Boas gehörte. Und wenn wir die Geschichte lesen, wissen wir, dass der Boas ein sehr wohlhabender Mann gewesen ist. Und später heißt es dann einmal im Jeremia 41, Vers 17, und sie zogen hin und machten Halt in der Herberge des Kimham, die bei Bethlehem ist. Das heißt, wir sehen, dass der Kimham offensichtlich aus diesem Haus, das er geschenkt bekommen hat, in dem der David aufgewachsen ist, in dem Josef und Maria durch ihre königliche Linie, die zurückgeht bis auf David, eigentlich Zutrittsrecht gehabt hätten, eine Herberge gemacht hat. Und genau in dieser Herberge wollten zu diesem Zeitpunkt, als der König Augustus die Volkszählung anberaumt hat, Josef und Maria Platz finden, um das Kind zur Welt zu bringen, aber es war kein Platz für sie in diesem Haus. In dieser Herberge. Wir müssen Platz machen in unserem Haus für Jesus. Wir müssen ihm Platz geben. Und dann wird er in uns wohnen. Und er wird uns nie wieder verlassen. Er wird immer bei uns sein. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Und immer dann, wenn was schief geht in unserem Leben, dann dürfen wir uns zu Jesus drehen und sagen, ich danke dir, Herr Jesus, dass du für das und das bezahlt hast, was in meinem Leben passiert ist. Und ich danke dir, Vater, dass mir deswegen die und die Sünde vergeben ist. Ich danke dir, dass du bei mir bist, dass du mich nie aufgibst, niemals verlässt. Wir können an jedem Morgen, an dem wir munter werden, unsere Augen öffnen, sagen, und der Herr ist mit mir. Der Segen des Herrn ist mit mir. Die Gunst Gottes ist mit mir. Ich danke dir, Vater, dass du mit mir gehst und mir vorausgehst und dass nichts zwischen uns steht. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Und dann werden wir das, was wir heute gehört haben, wenn wir etwas weiter erzählen, es wird gefüllt sein mit Leben und mit Liebe. Genauso wie es passiert ist. Jetzt machen wir Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du treu bist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist auf diese Welt, um uns Leben zu geben, uns zu erretten und bei uns zu sein und uns nie wieder aufzugeben, nie wieder zu verlassen, immer unser Erlöser und Retter zu sein. An jedem Tag, in jedem Augenblick, in jeder Situation. Und du bist mit uns und dein Segen ist auf unserem Leben, Herr, in Jesu Namen.